Wir stehen in Johannes immer noch Kapitel 1. Wir kommen zum letzten Abschnitt. Johannes 1, 43 bis 51. Peter, willst du vorlesen?
Des folgenden Tages wollte er aufbrechen nach Galiläa und er findet Philippus. Und Jesus spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von welchem Moses in dem Gesetz geschrieben und die Propheten, Jesus, den Sohn des Josef, den von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh. Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und spricht zu ihm: Siehe, wahrhaftig ein Israelit, in welchem kein Trug ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach zu ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du? Du wirst Größeres als dieses sehen. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, von nun an werdet ihr den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen.
Danke. Also wir finden hier die Berufung des Philippus, Vers 43. Der Ausruf, folge mir nach, das war der typische typische Berufungsformel eines Rabbis, der Studenten um sich sammelte. Folge mir nach. Also so wird Philippus ein Jünger Jesu. Und dieser Jünger kommt dann zu Nathanael und gibt ihm das Zeugnis: Wir haben den Messias gefunden, also den, der von Moses prophezeit worden war. Er nennt hier den Herrn Jesus eigenartigerweise wie? Ja, Propheten, ist das ungewöhnlich? Der Messias sollte ja der Prophet sein. Wie?
Ein Mann aus Nazareth.
Ja, also zuerst mal zum Propheten. Er sollte ja ein Prophet sein nach 5. Mose 18, Vers 15. Sollte der Messias als der große Prophet eben kommen. Aber der Mann aus Nazareth, was ist denn da ungewöhnlich?
Josefs Sohn.
Wie?
Josefs Sohn. Schreibt es den hier.
Ja, das meinte ich. Das ist doch ungewöhnlich. Ja. Aber kann man das kritisieren oder soll man das kritisieren? Was sagt das aus? Jesus, der Sohn des Josef.
Auch Mensch, dass er Mensch war. Der Messias, der Mensch.
Damit wird doch die Linie nach David angedeutet.
Also es sind jetzt ganz eine Reihe von Vorschlägen.
Aber
die Frage ist: Ist die Aussage prinzipiell falsch?
Also biologisch ist sie falsch.
Ja, wenn sie so gemeint wäre, ja. Aber wie kann man sie denn noch verstehen?
Adoptiert. Er ist ein
juristisch Hause. Natürlich. Ja. Denn dadurch, dass Josef Maria geheiratet hat, ist Jesus das in juristischem Sinn eben Sohn des Josef geworden. Also in dem Sinn muss man das hier auch verstehen. Das ist nicht irgendwie eine Leugnung der Jungfrauengeburt. Er war juristisch einfach bekannt als Sohn des Josef. Aber da klingt doch etwas Besonderes noch nach, wenn hier der Messias quasi vorgestellt wird, der von Moses und den Propheten vorausgesagt war, Jesus, der Sohn des Josef. Die Rabbiner haben ja den leidenden Messias wie genannt?
Ben-Josef.
Ja, Messias ben Josef. Mashiach ben Josef. Messias, der Sohn des Josef. Im Gegensatz zum triumphierenden Messias, den nannten sie?
Ben-David.
Ja, Mashiach ben David, Messias, Sohn des David. Wieso, woher kommt wohl diese Benennung? Sohn des Josef, Messias, Sohn des Josef. Weil im Alten Testament wird klar gesagt, der Messias werde ein Nachkomme sein, biologisch, von David. Psalm 132, Jeremia 23, Vers 5 und so weiter. Das ist klar etabliert. Aber nirgends steht im Alten Testament, dass der Messias von Josef abstammen sollte. Trotzdem nannten sie den leidenden Messias, wie in Jesaja 53 und so weiter, nannten sie Messias, Sohn des Josef. Woher kommt das?
Ja, wann haben sie das gesagt? Die letzten 2000 Jahre oder schon davor?
Also schon in der alten rabbinischen Literatur findet man das. Ja.
Wenn sie gesagt hätten, Sohn Davids, hätten sie sich ihm ja zuwenden müssen. Und so konnten sie sich praktisch zurückziehen und sagen, es kann nicht der Messias sein, denn.
Ja gut, aber sie erwarten ja den triumphierenden Messias als Sohn Davids.
Ja, sie gut, ganz, sagen, ganz ein Sohn Josef, dann kann es also auf keinen Fall so weit zurückverfolgen, tun sie das nicht, dass sie also dass auf keinen Fall der Sohn Davids sein kann.
Jetzt folge ich nicht ganz. Also wenn der Messias kommen sollte, dann musste ja sofort sein Geschlechtsregister geprüft werden. Zurück bis auf David, ob er daher stammt. Also in jedem Fall, wenn jemand auftrat als Messias, dann musste sein Geschlechtsregister überprüft werden. Und zwar bis zurück, oder? Ja, nein, die Sache ist ganz einfach.
Typus.
Ja.
Vom Typus Josef. Und Josef ist ja nicht der Vater, also der Stiefvater Jesu gemeint, sondern der Josef aus dem Alten Testament.
Ja, ja, klar. Sondern von der Geschichte Josefs her kommt quasi die Idee vom Leidenden. Also Josef wird von seinen Brüdern verworfen und muss leiden. Und so hat man diesen Begriff gewählt für den leidenden Messias. Also der von der Kategorie des Josef, der so wie Josef leiden würde. Und
er war letztendlich, wie der Josef in Ägypten auch herrscht.
Ja, natürlich, das ist der Punkt. Das ist ja schon so schön, dass man zeigen kann, ja, aber der leidende Messias dort, der leidende Josef, der den leidenden Messias vorschattet, ist aber doch der, der dann später über seine Brüder herrscht und auch der Herrschende ist. Ja. Ganz genau. Und so sollte das auch mit dem Messias sein. Es gibt nicht zwei verschiedene Messiasse, einer, der leidet und einer, der herrscht, sondern es sind nur zwei verschiedene Phasen. Genauso wie man im Leben Josefs zwei Phasen hat, die Phase des Leidens und dann die Phase der Herrlichkeit später.
Aber ist das nicht eine Interpretation im Nachhinein? Denn damals wussten die beiden doch noch nicht, Philipp und Nathanael, was Jesus alles bevorstehen würde. Ist das jetzt nicht eine Interpretation im Nachhinein, dass man sagen, man meint diesen Josef aus dem Alten Testament?
Nein, wir haben uns wahrscheinlich nicht ganz verstanden. Die Rabbiner, wenn sie das Alte Testament gelesen haben, haben sie gesehen, da wird in manchen Kapiteln wird der Messias beschrieben als einer, der herrscht. In anderen Kapiteln wird er beschrieben als einer, der leiden muss und stirbt. Und diese beiden Bilder haben sie nicht zusammengekriegt. Aber sie haben dann den Herrschenden haben sie einfach bezeichnet als Messias, Sohn des David, weil David ja der König ist. Und der Leidende, den haben sie dann bezeichnet als Messias, der Sohn Josefs, der also so entspricht dem leidenden Josef. Und einfach von diesem Konzept her, diese zwei Messiasse, eine, der dem Josef entspricht, dem Leidenden, und einer, der dem David, dem herrschenden König, entspricht, ist es nun interessant, wenn diese Leute sagen, wenn Philippus dem Nathanael sagt, wir haben den gefunden, von welchem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten, also da meint sie jetzt den verheißenen Erlöser, den Messias, Jesus, den Sohn des Josef, den von Nazareth. Und er nannte ihn so, weil eben der Mann der Maria hieß ja Josef und so war Jesus eben der Sohn des Josef. Aber da klingt dann etwas rüber. Gerade in der Tatsache, dass Jesus als der Sohn Josefs bekannt war und sie bezeugen ihn, das ist der Messias, dann ist das der Messias, Sohn des Josef, der leidende Messias. Und so kam es denn auch, dass der Herr Jesus eben bei diesem ersten Kommen auf die Erde, da war er nicht der herrschende Messias, sondern tatsächlich der leidende Messias. Aber alles ist nur eine Frage der Zeit, denn so wie Josef damals verworfen worden war, litt, kam er dann zur Herrschaft, aber zuerst über die Heiden. Die Ägypter haben ihn als Herrscher anerkannt, während seine Brüder noch nichts wussten von ihm. Und so ist es auch, grob gesagt, in den vergangenen 2000 Jahren haben Millionen von Heiden Jesus Christus als den verheißenen Erlöser erkannt, während die große Masse seines Volkes ihn nicht erkannt hatte. Aber als dann die Brüder Josefs in eine große Drangsalszeit hineingekommen waren, das war die Zeit des Umdenkens, bis sie schließlich dann Josef erkannten und weinten und ihre Schuld an ihm bereuten. Und so wurde er auch zum Herrscher dann über seine Brüder. Und so wird das auch kommen. Israel wird noch durch eine große Drangsalszeit hindurchgehen und dann wird dieses Volk, die Masse dieses Volkes, die überleben wird, in der großen Drangsal den Herrn Jesus als Messias erkennen. Aber eben, es ging mir einfach darum, dieser Anklang, Jesus, der Sohn des Josef, dass man das gut versteht, in jüdischen Ohren hat das eben einen ganz besonderen Klang. Also auch das war kein Zufall, dass Gott es so gefügt hat, dass der Mann der Maria ausgerechnet Josef heißen sollte. Denn das machte das Konzept des leidenden Messias auf diese Weise als Titel klar und deutlich. Ist noch was zu dem, ich glaube, irgend noch etwas wurde aufgeworfen. Ja, wegen Nazareth hat jemand gesagt, das sei eigentümlich, also das heißt, den von Nazareth. Was war da die Meinung? Warum wäre das ungewöhnlich? Nein.
Aber die hatten ihn ja aus Bethlehem erwartet, ne?
Den Messias. Ja, der Messias sollte ja in Bethlehem geboren werden, Micha 5, Vers 1. Aber, das ist im Fall des Herrn Jesus ja auch so geschehen, aber aufgewachsen ist er eben in Nazareth. Und damit hat sich eben erfüllt, dass der Messias den Namen Spross haben sollte. So steht das doch in zum Beispiel Sacharja 3, Vers 8. Liest das jemand uns vor?
Höre doch, Joshua, du, der Hohepriester, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen, denn Männer des Wunders sind sie. Ja, siehe, ich will meinen Knecht, Spross genannt, kommen lassen.
Ja, also auch die alten Rabbiner haben diese Stelle aufgefasst, das spricht vom Messias. Siehe, ich will meinen Knecht kommen lassen. Aber dieser Knecht wird genannt Spross. Nazareth kommt von der Wurzel Näzer, das heißt Spross. Nazareth heißt also Sprosslingen. Und darum, Jesus von Nazareth, das ist der Mann aus Sprosslingen. Oder der Nazarener, also der Spross. Und so erklärt eben Matthäus am Schluss seines zweiten Kapitels, dass sich dadurch, dass Josef und Maria nach der Rückkehr aus Ägypten nicht nach Bethlehem gingen, sondern aus Angst wegen des grausamen Herrschers in Judäa nach Galiläa auswichen. Und so wuchs der Herr in Nazareth auf, damit erfüllt würde, was die Propheten gesagt haben. Er soll Nazarener genannt werden. Und das ist diese Anspielung auf all diese Sprossstellen im Alten Testament, wie Sacharja, aber auch in Jeremia und Jesaja findet man das auch. Ja, sonst noch was? Ja?
Ich habe Mühe. Und zwar, wie hat sich der Jesus diesem Philippus zu erkennen gegeben, dass er sagen konnte, wir haben den gefunden, von welchem Moses im Gesetz geschrieben hat, die Propheten, Jesus und den Sohn Josef. So einfach, so aus dem Ärmel raus kommt es ja auch nicht. Ich finde dann natürlich nirgends stellend, so wie bei Nathanael, da war die Sache wieder klar. Siehe wahrhaftig ein Israelit, in welchem kein Trug ist. Da sieht man, wie sich der Herr Jesus diesem Nathanael zu erkennen gab. Aber bei Philippus kann ich das einfach nicht erkennen. Wie kommt Philippus hier auf diese Idee zu sagen, wir haben den gefunden? Gut, er kannte die Schriften, aber durch welche Zeichen und wie hat sich der Jesus ihm offenbart?
Johannes beschreibt die ganze Berufung des Philippus nur mit ein paar Worten. Und der Philippus war also so weit, dass er sofort dem Ruf, folge mir nach, Folge leisten konnte. Also der Text erzählt uns nicht, was Philippus alles schon, welche Predigten er schon gehört hatte oder welche Gespräche er schon gehört hatte, aber der Text macht deutlich, dass es für ihn genügend klar war, um eben dem Herrn nachzufolgen. Und sogleich eben auch wieder ein Zeuge zu sein, der andere in die Nachfolge hinweisen konnte.
Ja? Es steht doch ausdrücklich, dass der Messias als Immanuel angekündigt war.
Ja.
Und ich verstehe nicht, warum das nicht dann so war.
Ja, wieso soll es nicht so sein?
Ja, er hieß ja in seinem irdischen Leben nicht Immanuel.
Ach so, jawohl. Ja, es ist so, dass der Messias hat ja viele, viele Namen. Es gäbe also noch viele zusätzliche Namen. Im Psalm 72 heißt er Enon. Dann heißt er in Jesaja 9 Friedefürst, Ewigvater, starker Gott. Das sind alles Bezeichnungen des Messias. Also diese Aussage, auch Emmanuel bedeutet nicht, das ist dann der Eigenname, der anlässlich der Beschneidung gegeben wird, sondern das sind alles Namen, die er trägt. Und während 2000 Jahren haben die Gläubigen immer wieder Jesus Christus als Immanuel gepriesen und angebetet. Also den Namen hat er, aber es ist einer unter vielen Namen. Aber es ist nicht der Beschneidungsname. Noch etwas? Gut, also jetzt gehen wir weiter zu Nathanael, seine Reaktion, Vers 46.
Dieser berühmte Ausspruch, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen.
Ja, woher kommt dieses Verächtliche?
Weil es in Galiläa liegt.
Ja, was ist denn da so schlecht, wenn man aus Galiläa kommt?
Was ganz unbekannt war. Nee, das war eine Garnisonsstadt. Mit vielen Soldaten, römischen Soldaten, oder?
Gut, aber man kann sagen, Jerusalem war ja auch römisch besetzt. Sogar neben dem Tempel war die Burg Antonia und dauernd durch die Garnison bewacht. Das ganze Land war in der eisernen Hand Roms. Aber es geht schon in die richtige Richtung. Was ist denn mit Galiläa? Nicht das Militärische war das Typische, sondern Galiläa war sehr stark durch Nichtjuden besiedelt. Ganz nahe von Nazareth lag die Stadt Sepphoris, die man in den vergangenen Jahren gründlich ausgegraben hat. Und das war eine völlig heidnische Stadt mit Theater und all den Vergnügungen, die sich die Römer als Heiden gerne leisteten. Also man kann sagen, der Norden Galiläa war unter viel stärkerem heidnischem, hellenistischem, also griechischem Einfluss, Kultureinfluss als der Süden mit Judäa und Jerusalem. Aber es kommt dann eben noch dazu, dass die jüdische Gelehrsamkeit hatte das Zentrum eben im Süden, in Jerusalem. Und so waren also die Juden in Galiläa als solche, die schlicht von dem Gesetz nichts verstanden, besonders verachtet. Das sind die Amha-Aretz, das Volk des Landes, das nichts versteht. Dieser Ausdruck Amha-Aretz, der immer wieder im Judentum verwendet wird für das als verächtliche Bezeichnung der, die nichts verstehen. Johannes 7. Vers 49, ja. Liest es jemand? Oder Vers 48 schon?
Hat wohl jemand von den Obersten an ihn geglaubt oder von den Pharisäern? Diese Volksmenge aber, die das Gesetz nicht kennt, sie sei verflucht.
Jawohl. Die Volksmenge, die das Gesetz nicht kennt, das sind eben speziell diese Leute des Landes, und das waren ganz besonders die Leute eben aus Galiläa, die hat man tief verachtet. Und so war Galiläa gewissermaßen der Inbegriff der religiösen Ignoranz.
Es gibt auch irgendwo den Ausdruck, dass Galiläa der Heiden, wissen Sie zufällig, wo der steht?
Ja. Das ist Jesaja 9 in der Prophetie über das Licht, das aufgehen soll. Jesaja 9, Vers 2. Je nach Bibelausgabe kann es ein paar Verse verschoben sein. Das Volk, das im Finstern wandelt. Steht es so bei Ihnen?
Ja.
Galiläa der Nationen? Ja, dann im Zitat, neutestamentlich, in Matthäus 4, Vers 15. Aber lass nur beides mal offen.
Da gibt
es
eine Anmerkung L.
Wie?
Da gibt es eine Anmerkung L.
Ganz genau. Also Jesaja 9, Vers 2. Lies mal.
Den Kreis der Nationen. Also Vers 2. Ne? Also um die erste Zeit hat er das Land Sebulon und das Land Naphtali verächtlich gemacht. Und in der letzten bringt er zu Ehren den Weg am Meere, das jenseitige des Jordan, den Kreis der Nationen. Und das ist den Kreis der Nationen, das heißt wohl auch Galiläa der Nation.
Ganz genau. Das Hebräisch Galil, also das Galiläa oder der Kreis der Nationen. Weil dort eben so viele Heiden wohnten. Und so hat Jesaja das bereits gesehen, dieser verachtete Norden Israels, der unter so starkem heidnischen Einfluss kam durch deren Besiedlung, da sollte das Licht aufgehen. Das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein großes Licht gesehen, die da wohnen im Land des Todesschattens. Licht hat über sie geleuchtet. Ausgerechnet im verachteten Galiläa, dort sollte das Licht des Messias aufgehen. Nach Jesaja 9. Und Matthäus 4, Vers 15. Bis 17 zeigt eben die Erfüllung davon. Da wird Jesaja 9 zitiert. Wer liest?
Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet worden ist, der sagt: Land Sebulon und Land Naphtali, gegen den See hin, jenseits des Jordans, Galiläa der Nationen. Das Volk, das in der Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen.
Und jetzt noch Vers 17.
Und von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen: Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen.
Jawohl. Also er hat in Galiläa seinen Predigtdienst begonnen. Und da ging eben das Licht im Galiläa der Nationen auf. Also Galiläa war an sich schon verachtet, und nun Johannes 1, Vers 46. Aber es geht nicht nur um Galiläa, sondern kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Warum diese Verachtung insbesondere von Nazareth?
Ja, weil Nazareth nur noch eines der kleinsten Städte war aus Galiläa.
Ja. Was kann man sagen archäologisch? Wie groß war Nazareth zur Zeit Jesu?
Man sagt 6 Häuser und 5 Gaststätten und so.
Also, es waren vielleicht in der Größenordnung von 100 bis 300 Personen. Ein ganz kleiner Ort. Und es gab Leute, die wohnten in Galiläa in Höhlen. Also von daher wirklich der Inbegriff des Unterentwickelten, oder? Des Amharets, das Volk des Landes, das eben die Tora, das Gesetz, nicht kennt. Aber ausgerechnet, da ist der Herr Jesus aufgewachsen. Und in einer so kleinen Distanz zu Sepphoris, dieser Stadt, wo so viel heidnischer Einfluss da war. Also der Herr ist nicht irgendwo in einem viel abgeschotteneren Ort in Judäa, wo wirklich nur der jüdische Einfluss da war, aufgewachsen, sondern sogar da in der Auseinandersetzung zur heidnischen Welt. Und darum also dieses Erstaunen, ja, wenn das der Messias sein soll, wie soll der aus Nazareth kommen? Das war für ihn einfach unverständlich. Aber Philippus sagt: Komm und sieh. Diesen Ausdruck kennen wir schon, ja? Was bedeutet er? Der kommt ja dauernd vor im Talmud. Das ist einer der ganz typischen talmudischen Ausdrücke. Immer wenn...
Wenn jemand zweifelt, oder?
Nein, wenn etwas ganz Wichtiges nun folgen soll. Eine ganz wichtige Aussage, dann heißt es: Komm und sieh. Wir hatten das schon gehabt in Kapitel 1, Vers 39. Die Jünger fragen: Wo hältst du dich auf? Und er sagt: Kommt und seht. Und jetzt: Komm und sieh. Und so kommt Nathanael zu einer persönlichen Begegnung mit dem Messias. Und der Herr kann ihm ein ganz besonderes Zeugnis ausstellen: Siehe wahrhaftig ein Israelit, in welchem kein Trug ist. Das ist nicht das Typische. Denn ein Israelit stammt ja von Israel ab. Und was war sein erster Name, der Name Israels?
Jakob.
Fersenhalter, Überlister. Ein Betrüger. Voll Trug. Aber der Herr sagt: Wahrhaftig ein Israelit, in welchem kein Trug ist. Also dem Namen seines Ahnherrn Jakob keine Ehre macht. Ja? Also seinem alten Namen, Jakob, er nennt ihn ja nicht. Siehe, einer aus Jakob, in dem kein Trug ist, sondern siehe, wahrhaftig ein Israelit, in welchem kein Trug ist. Den Namen Israel hat nämlich Jakob erst wann bekommen?
Von Jakob.
Ja, genau. Und das, dieses Ereignis markiert ja eine ganz deutliche Wende im Leben Jakobs. Bis dahin meinte er, mit seiner eigenen Kraft käme er immer zum Ziel. Und das hat ihm viel Schmerzen eingebracht. Und da, als er diese Verletzung bekam am Bein, dass er eigentlich immer seine Schwachheit bewusst werden musste, da bekommt er den Namen Israel, Gottes Streiter. Also entsprechend wie Paulus sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Die Kraft Gottes kann dann über uns ruhen, wenn wir unserer eigenen Schwäche uns bewusst sind. Das wird ausgedrückt durch Israel. Siehe wahrhaftig ein Israelit, in welchem kein Trug ist. Nathanael ist überrascht. Woher kennst du mich? Hat noch nie eine Begegnung vorher. Und er kann ihm sagen, wie sein innerer moralischer Zustand ist. Und der Herr Jesus sagt, ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Der Feigenbaum war ein beliebter Ort damals für Torah-Studium. Also, das ist wohl ein Hinweis, er war unter dem Feigenbaum und hat das Wort Gottes gelesen und studiert. Aber was bei jemandem in seinem Inneren vorgeht, wenn er die Bibel liest, das weiß niemand. Und so fühlt er sich plötzlich ganz ins Licht Gottes gestellt. Und diese Erfahrung überwältigt ihn persönlich so, dass er zum Schluss kommt, Vers 49, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Wie kommt es, dass hier Nathanael über den Sohn Gottes spricht? Da gibt es natürlich Kritiker, die würden sagen, ja, also das ist doch überhaupt nicht eine jüdische Auffassung, dass der Messias Sohn Gottes sein sollte. Stimmt das?
Hat ja schon im Alten Testament als Sohn.
Ja, natürlich, wo?
In einem Psalm, küsse den Sohn.
Genau, Psalm 2 ist das. Schlagen wir auf. Psalm 2, Vers 7 und 12. Wer liest?
Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt.
Jawohl, und Vers 12.
Dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege, denn sein Zorn wird bald entbrennen.
Jetzt hast du aber nicht den Anfang des Verses erwischt, oder? Küsse den Sohn? Ist das
Vers 11 bei mir.
Ach so, da hast du eine andere Erzählung.
Dienet dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern. Nein, Luther. Küsst den Sohn.
Hast du nicht? Küsst den Sohn.
Nein, küsst seine Füße mit Zittern.
Das ist aber eigenartig. Der hebräische Text sagt, küsst den Sohn, dass er nicht zürne. Also so haben wir hier zweimal in diesem Psalm haben wir den Messias als Gottes Sohn vorgestellt. Und dass es im Zusammenhang geht um den Messias, wird schon klar im Vers 2. Es treten auf die Könige der Erde und die Fürsten ratschlagen miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Messias. Da geht es also um den Messias in diesem Psalm. Vers 2. Und denn von diesem Messias wird gesagt, du bist mein Sohn. Vers 7. Also das Konzept der Messias, der Sohn Gottes, das ist alttestamentlich ganz klar verankert. Er sollte durch Gott gezeugt werden. Sogar die Zeugung durch Gott war ganz klar alttestamentlich verankert, schon in Psalm 2.
Gibt es noch andere Stellen?
Über
über diese Zeugung? Oder dass das eben der Messias, der Sohn Gottes ist?
Ja.
Wie heißt sein Sohn?
Ja, das ist Sprüche 30, können wir es mal aufschlagen. Sprüche 30, Vers 4.
Wer ist hinaufgestiegen zum Himmel und herniedergefahren? Wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Wer hat die Wasser in sein Tuch gebunden? Wer hat aufgerichtet alle Enden der Erde? Was ist sein Name und was der Name seines Sohnes, wenn du es weißt?
Ja, das ist erstaunlich, oder? Wird Gott als Schöpfer hier vorgestellt und es wird gefragt, was ist sein Name und was ist der Name seines Sohnes? Und da wird der Sohn vorgestellt als jemand, der existiert, oder? Nicht als jemand, der einmal existieren werde irgendwann in der Zukunft. Und darum ist Folgendes beachtlich. Im Psalm 2 geht es ja darum, dass der Messias sollte Sohn Gottes sein durch Zeugung. Also durch seine Menschwerdung. Aber hier in Sprüche 30 geht es um die ewige Sohnschaft. Jesus Christus ist nämlich in zwei Hinsichten Sohn Gottes. Dadurch, dass er Mensch geworden ist, durch die Zeugung, wie das in Matthäus 1 ausgeführt wird. Aber er ist als Gott schon von Ewigkeit her Sohn. Und hat von Ewigkeit her diese Beziehung als Sohn zum Vater. Das hat nicht erst begonnen mit seiner Menschwerdung. So muss man also unterscheiden zwischen zwei Arten der Sohnschaft. Seine Sohnschaft als Gott und seine Sohnschaft als Mensch. Seine Sohnschaft als Gott ist ewig, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und seine Sohnschaft als Mensch hat einen Beginn mit seiner Zeugung und währt in alle Ewigkeit. Übrigens in Hebräer 7 wird diese ewige Sohnschaft auch sehr eindrücklich behandelt im Neuen Testament. Hebräer 7, da wird der Herr Jesus verglichen mit Melchisedek, der im Alten Testament beschrieben wird, ohne Geburt, ohne Tod, ohne Vorfahren. Liest jemand Hebräer 7, Vers 3?
Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Stammbaum und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Zugleich er dem Sohn Gottes und bleibt Priester in Ewigkeit.
Jawohl. Also, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, ohne Anfang, ohne Ende, dem Sohn Gottes verglichen. Nicht Christus verglichen, sondern dem Sohn Gottes verglichen. Eben ohne Anfang, ohne Ende. Das ist der ewige Sohn. Und Hebräer 5, Vers 8. Wer liest?
So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er liebt, gehorsam gelernt.
Jawohl. Also Jesus Christus hat ja als ewiger Gott nie gehorchen müssen. Er ist dem Vater und dem Heiligen Geist absolut gleich. Da gibt es kein Gehorsamsprinzip in der Gottheit. Aber jetzt wird hier erklärt, dass Jesus Christus, dadurch, dass er Mensch geworden ist, hat er überhaupt kennengelernt, was es heißt, gehorchen, sich zu unterstellen. Das war für ihn nicht ein Problem. Aber es war etwas völlig Neues und darum heißt es, er hat den Gehorsam gelernt. Aber schauen wir mal, was der Text sagt. Es heißt hier nicht, weil er Sohn war, hat er an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Sondern was heißt es? Obwohl. Also der Begriff Sohn beinhaltet nicht, dass er hätte gehorchen müssen. Sondern eben obwohl er Sohn war, nämlich ewiger Sohn, hat er eben in dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Auch das ist ein ganz interessanter Hinweis eben auf die ewige Sohnschaft Christi. Kennst du seinen Namen und den Namen seines Sohnes, wenn du es weißt? Sehr geheimnisvoll, oder? Auch alttestamentlich.
Dann hat der Nathanael aber schon doch beachtliche Erkenntnis im Wort gehabt.
Ja, aber das entspricht Sprüche 3, dem Aufrichtigen lässt er es gelingen. Gott gibt, dem Aufrichtigen gibt er eben sein Licht. Ja? Reinhold?
Ich denke da jetzt an Matthäus 16, ist das nicht auch eine Offenbarung Gottes? Diesem Nathanael gegenüber, das ist so ein wunderbarer Ausspruchspunkt, doch der Rabbi, du bist Gottes Sohn. Ja gut, man erkennt, kannte die Schriften, war sicher gottesfürchtig, aber schlussendlich muss es so einen Klick machen. Und da dachte ich in Matthäus 16, wo der Herr Jesus manchmal sagt, ihr, wer ich sei, und Petrus, du bist Christus, der Sohn Gottes. Und der Jesus sagt dann, glückselig Simon bei Jonas, Fleisch und Blut haben jetzt hier nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Ich denke, dass da doch die Offenbarung wirklich Gottes noch dazugehört, zu dieser Schriftkenntnis.
Aber das ist bei jeder wahren Erkenntnis und bei jeder wahren Bekehrung der Fall. Dass jemand zur Überzeugung kommt, dass die Bibel von A bis Z 100% Gottes Wort ist, ohne Irrtum, wie kommt ein Mensch dazu? Ich meine, man könnte doch so weit kommen, dass man sieht, ja, was ich bis jetzt kontrollieren konnte, das stimmt, aber wer weiß, vielleicht finde ich dann doch plötzlich etwas, das nicht stimmt, oder? Aber woher kommt das, dass ein Mensch diese innere, völlige Gewissheit bekommt, das ist 100% Wahrheit, nicht nur 99%. Das ist das Werk Gottes im Herzen. Und woher das kommt, Johannes 7.
Vers 17.
Ja.
Wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist, oder ob ich aus mir selbst rede.
Also, die Voraussetzung ist, wenn jemand seinen Willen tun will. Und wenn der Mensch wirklich bereit ist, ganz auf Gottes Willen einzugehen, dann wirkt Gott in ihm diese Gewissheit durch seinen Geist. Das ist ein Werk Gottes. Das haben übrigens die Reformatoren sehr, sehr betont, diesen Punkt, besonders Calvin, dieses Testimonium Spiritu Sancto Internum, das innere Zeugnis des Heiligen Geistes. Das ist ein Wunder. Und das wirkt Gott bei einer echten Bekehrung. Diese innere Gewissheit. Und da hat Das ist genau das Gleiche hier. Dieser Nathanael war ein aufrichtiger Mensch, der wollte sich dem Willen Gottes stellen, hatte aber seine Bedenken, oder? Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Aber der Herr überführt ihn und er kommt zu dieser inneren Gewissheit, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Und da haben wir auch gleich wieder noch eine Antwort für Reinhold wegen Philippus. Du sagtest, es macht mir etwas Mühe, das geht alles so schnell, oder? Aber es geht darum, dass Gott eben da, wo ein Herz wirklich offen ist für seinen Willen, bereit ist, sich unter sein Wort zu stellen, da kann er diese Gewissheit wirken. Und das kann man nicht machen. Da sieht man, Menschen, die sind irgendwie ständig, ist da wie ein Brett da. Eine Barriere. Die kommen nicht zu dieser Gewissheit und andere braucht fast nichts und sie kommen zu dieser Gewissheit und inneren Ruhe und Überzeugung. Aber wie man dazu kommt, da hat man schon eine Verantwortung. Wenn jemand seinen Willen tun will, das ist die Sache. Aber wenn jemand von vornherein sich gar nicht Gottes Willen beugen will, das ist dann unser Stolz, dann werden wir auch nie die Gewissheit bekommen. Und das ist eben nicht ein Gegensatz. Vorhin hat doch jemand gesagt, ja eben, das war doch sicher nicht nur einfach das Bibelstudium und so. Ja, aber Gott wirkt die Gewissheit durch das Bibelstudium. Das Wirken des Geistes ist verknüpft mit seinem Wort. Und wir dürfen das nicht trennen. Und das wird ja heute immer mehr gemacht, dass eben das Wirken des Geistes von seinem Wort abgelöst wird. Ja, und dann landet man im Mystizismus. Und am Schluss muss man realisieren, es ist gar nicht der Heilige Geist. Aber der Heilige Geist hat sich an sein Wort gebunden und er wirkt durch sein Wort und durch sein Wort wirkt er diese Gewissheit.
Der Heilige Geist führt uns ein in alle Wahrheit.
Ja, ganz genau. Gut, und dann macht der Herr dem Nathanael noch eine Zusage. Das hat dich schon so überzeugt, das mit dem Feigenbaum. Aber du wirst noch Größeres sehen. Lies doch jemand Vers 51.
Er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes den Haufen herabfahren über den Menschen zu.
Jawohl. Das ist eine Anspielung auf den Traum von Jakob. Schlagen wir mal auf. Also ein Nachkomme von Jakob, in dem kein Falsch ist. Ihm wird gesagt, du wirst noch Größeres sehen, nämlich das, was Vater Jakob gesehen hat im Traum. 1. Mose 28. Jakob musste ja Hals über Kopf fliehen, weil er so viel Betrug angerichtet hat in seiner Familie. Und da auf seiner Flucht schläft er in Bethel, heutigen besetzten Westjordanland, liest jemand Vers 12.
Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder.
Jawohl. Und weiter, Vers 13.
Und der Herr stand oben darauf und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Sohn, das Land, darauf du liegst, will ich dir und dein Nachkommen geben.
Noch bis Vers 14.
Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden, und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden.
Ja, also eine ganz beeindruckende Vision, diese Himmelsleiter oder Himmelstreppe, kann man auch übersetzen. Oben erscheint Gottes Herrlichkeit und Engel steigen auf und nieder. Das ist eine Vision, ja, Bezug auf das tausendjährige Reich, wo Himmel und Erde in völliger Harmonie verbunden sein werden. Und wo Israel schließlich das ganze zugesagte Land haben wird. Der Ort, auf dem du liegst, deine Nachkommen sollen ihn bekommen. Ja? und das ist das heutige Westjordanland. Das ausgerechnet da hat er den Traum bekommen. Und weiter wird gesagt, und in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Also in Jakob und in seinem Samen, das ist der Messias, sein Nachkomme im par excellence, im vollsten Sinn ist der Messias, und durch ihn soll die ganze Welt gesegnet werden. Nicht nur Israel, sondern auch die Völker. All das ist darin enthalten. Und so hat, ja?
Heißt es im Urtext in deinem Samen oder ist es Mehrzahl? Denn hier in der Elberfelder steht in deiner Nachkommenschaft, das wäre ja dann auch ein Mehrzahlbegriff.
Es ist so, das Wort ist immer, Sera ist immer in der Einzahl, im Hebräischen. Aber, und darum wurde es in der neuen Elberfelder wurde es durch ein Kollektiv wiedergegeben, Nachkommenschaft. Aber in Galater 3 wird diese Einzahl doch tiefer ausgedeutet. Wir können das kurz aufschlagen. Galater 3. Abraham wurde ja auch die Verheißung gemacht, in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden, alle Geschlechter. Und jetzt lesen Sie mal Galater 3, Vers 16.
Dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft.
Also auch da wieder, seinem Samen.
Ja, auch in der Einzahl.
Ja, und jetzt weiter.
Er spricht nicht und seinen Nachkommen, wie bei vielen, sondern bei einem und deinem Nachkommen, und er ist Christus.
Jawohl.
Warum wird es dann so verkehrt übersetzt? Das ist doch völlig irreführend.
Ja, die bei der Revision der Elberfelder hatten die gedacht, das Wort Samen, das versteht niemand heute. Also müssen wir es übersetzen durch Nachkommen, das versteht man besser. Aber natürlich, es kommt da nicht gleich rüber. In meiner alten Elberfelder heißt es, er sagt nicht, und den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen, welcher Christus ist. Und darum habe ich das eben auch übertragen auf die Verheißung bei Jakob. Und in dir und in deinem Samen habe ich gesagt, das ist der Messias. Habe eben abgestützt auf Galater 3. Also dieser Traum von Jakob in Bethel, das war eine wunderbare Vision aufs tausendjährige Reich, wo die ganze Welt unter den Segen des Messias kommen soll. Und wo die Herrschaft Gottes Himmel und Erde umfasst und darum diese Engel, die auf- und absteigen. Was hier in 1. Mose 28 nicht genannt wird, ist Folgendes. Wir haben oben an der Himmelstreppe ist der Herr. Ich bin der Herr, der Gott Abrahams, deines Vaters. Und der Herr Jesus sagt hier, hinzufügend in Johannes 2, du wirst die Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen auf den Sohn des Menschen. Also in der Vision der Himmelsleiter von Jakob wird der Menschensohn nicht genannt. Aber hier fügt der Herr Jesus hinzu, er wird als Mensch hier auf Erden im Mittelpunkt stehen. Dieser Himmelsleiter führt auf ihn hinunter, auf den Sohn des Menschen. Und das ist natürlich eine Antwort auf die Erkenntnis des Nathanael: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Dann sagt er ihm, ja, und du wirst Größeres sehen als die Sache mit dem Feigenbaum, du wirst in der Zukunft sehen, wie die Engel Gottes auf den Menschensohn, der das Zentrum der Regierung Gottes mit dieser Welt ausmachen wird, da stehen wird. Geht es dazu noch irgendwelche Fragen?
Sehr viel.
Sehr viel. Ja gut, dann musst du mit einer anfangen. Aber sonst machen wir jetzt mal Pause Und dann gehen wir zur Hochzeit über. Wir haben ja jetzt in Kapitel 1 immer wieder gelesen von verschiedenen Tagen. In Vers 29 heißt es, des folgenden Tages. Wir hatten also einen Tag 1 in Versen 19 und folgende. Dann ist es hier Vers 29 bis 34, Tag 2. Ab Vers 35 folgt ein neuer Tag des folgenden Tages. Das wäre also ein dritter Tag. Und weiter Vers 43. Wieder ein Tag des folgenden Tages. Das ist die Geschichte mit Nathanael. Und nun heißt es hier, Kapitel 2, Vers 1, und am dritten Tag. Also es ist uns klar, dass hier nicht die Tage durchgezählt werden und jetzt plötzlich kommt hier der dritte Tag, denn es wären ja mehr Tage schon in Kapitel 1, oder? Aber es ist dann doch etwas überraschend, warum heißt es hier plötzlich, am dritten Tag war eine Hochzeit?
Ja, das ist einfach, Sonntag ist der erste, Montag, Dienstag.
Dienstag. Ja, Dienstag. Im Judentum heißen ja die Wochentage eben nicht so heidnisch wie bei uns, Sonntag, Montag, Dienstag und so weiter, nach den Namen verschiedener Götter, sondern der Sonntag heißt eben Yom Rishon, erster Tag. Und der Montag ist der Yom Sheni, zweiter Tag, alles entsprechend eben dem Schöpfungsbericht. Und so heißt dann eben der siebte Tag, heißt nicht einfach der siebte Tag, sondern Yom Shabbat. Der Tag der Ruhe, der Tag des Sabbats. Übrigens, im modernen Hebräischen tönt darum auch das Wort für Sonntagsschule sehr schön. Weißt du, wie Sonntagsschule heißt? Also Schule heißt Beit Sefer, Haus des Buches. Und dann ist die Sonntagsschule Beit Sefer Yom HaRishon. Also Haus des Buches des ersten Tages. Das ist die Sonntagsschule. So ein kleiner Zungenbrecher. Also, der dritte Tag, das ist Dienstag. Im Judentum der beliebteste Tag für Hochzeiten. Natürlich nicht der Samstag wie in unserer Kultur. Denn das wäre ein Problem mit all der Arbeit, die da bei diesem Gastmahl dann getan werden sollte. Das ist also gar nicht passend, der Sabbat für eine Hochzeit. Aber warum ausgerechnet der dritte Tag? Nun, da finden wir die Erklärung in 1. Mose 1. Ja? Hast du's? Nicht wahr? Es heißt doch siebenmal und Gott sah, dass es gut war im Verlauf der Schöpfung. Aber es ist nicht regelmäßig verteilt. Beim zweiten Schöpfungstag steht das nie. Steht das nicht, oder? Aber beim dritten Schöpfungstag steht es dann zweimal. Vers 10 am Schluss, und Gott sah, dass es gut war. Und Vers 12 am Schluss, und Gott sah, dass es gut war. Das ist der einzige Tag, an dem eben Gott zweimal dieses Zeugnis ausstellt. Und darum hat man diesen Tag als den beliebtesten Hochzeitstag gewählt. Da, wo Gott zweimal sagt, und es war sehr gut. Gibt es einen Namen zu viel Scheidung? Wie? Ja gut, das Problem der Scheidung ist natürlich unter den Orthodoxen sicher nicht so wie unter den Liberalen. Und ich meine, die Ehe hat ja auch mehr Bedeutung und Pflege im Judentum als in unserer säkularisierten Kultur.
Bitte sagst du nochmal die Verse, wo das steht?
10 und 13, danke.
So, aber das ist einfach der Hintergrund dazu, warum eben uns das nicht zu überraschen hat, dass hier in Johannes 2,1 der Dienstag als der Hochzeitstag vorgestellt wird in Galiläa. Nun,
und das, obwohl man in Galiläa so gottfern war über diese Details, wurde aber trotzdem gewacht.
Ja gut, ich würde auch gar nicht sagen, dass die so gottfern waren, sondern es waren einfach die einfachen Leute. Das Urteil der Pharisäer in Johannes 7 über das Volk, das das Gesetz nicht kennt, das ist natürlich ein vorbelastetes, um mich zu sagen, ein übles Pauschalurteil. Also, das kann man ja nicht sagen, dass die einfach, dass die gottferner gewesen wären als die im Süden, aber sie waren eben die Ungebildeteren. Aber selbst Nazareth, ich habe ja erklärt, das ist, war ein kleines Dörfchen, die hatten aber eine Synagoge. Ja? Lukas 4, da tritt ja der Herr Jesus in der Synagoge in Nazareth auf. Gut, aber hier sind wir nun in Kana in Galiläa, auf der Hochzeit. Und das Besondere, Jesus war auch eingeladen zu der Hochzeit. Das ist ja darum auch ein beliebter Hochzeitstext, denn man kann damit zeigen, wie wichtig es ist, eine Ehe zu beginnen, wo Jesus Christus eingeladen ist, von Anfang an. Das ist ja auch die Voraussetzung für echten Segen Gottes. Aber der Wein geht während dieses Festes aus und der Herr Jesus greift ein, indem er Wasser in Wein verwandelt und dadurch offenbart er zum ersten Mal durch dieses erste Wunder seine Herrlichkeit als Sohn Gottes. Vers 11. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Wir finden das nur in Johannes, erwähnt dieses Wunder. Im Ganzen haben wir im Johannesevangelium ja nicht sehr viele Wunder, die berichtet werden. Viel weniger als bei Matthäus, Markus und Lukas. Aber es werden 7 ganz speziell ausgewählt und die haben darum immer ganz besondere Bedeutung. Und dieses Wunder ragt also hervor, dass es effektiv das allererste Zeichen des Messias war. Was schon mal auffällt, er hat Wasser in Wein verwandelt und das erinnert an ein anderes Wunder im Alten Testament, wo auch Wasser verwandelt wurde, aber in Blut. Das war die erste Plage, die Mose als Zeichen auslösen musste. Mose hat das Gesetz gebracht und der Herr Jesus hat die Gnade gebracht. Blut spricht von Tod und der Wein spricht von Freude. Von der Freude der Gemeinschaft. Also ein ganz erstaunlicher Gegensatz. Und dazu sollten wir lesen Johannes 1, Vers 17. Wer liest?
Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden.
Jawohl. Also da haben wir genau diesen Gegensatz. Mose, der das Gesetz gegeben hat, oder vermittelt hat, und Jesus Christus, der die Gnade und Wahrheit gebracht hat. Das Gesetz ist ja gut, aber weil wir Menschen Gottes Forderungen nicht erfüllen können, konnte das Gesetz uns nur verdammen. Wasser zu Blut. Und der Herr Jesus ist gekommen, um als Messias zu leiden. Und so konnte Gott uns Leben und Freude und Gemeinschaft bringen. Er verwandelt Wasser in Wein. Und damit hat er eben seine Herrlichkeit offenbart mit diesen Zeichen. Es wird hier nicht Wunder genannt, Vers 11, sondern Zeichen. Was bedeutet eigentlich dieser Ausdruck Zeichen? Wenn die Wunder Zeichen genannt werden.
Es sollte auf ihn hindeuten, auf Jesus.
Zeichen. Ja, also diese Wunder haben eine vorausweisende, eben zeichenhafte, bildliche Bedeutung. Es sind also nicht Wunder einfach um des Wunders willen, sondern sie sollen eine geistliche Botschaft ausdrücken. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip der Wunder schlechthin. Der Herr Jesus hat Brote vermehrt und dann erklärt, ich bin das Brot aus dem Himmel, das Brot des Lebens. Er hat einen Blindgeborenen geheilt und dadurch erklärt, ich bin das Licht der Welt. Er hat Lazarus auferweckt und damit bezeugt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das sind jetzt alles Beispiele aus dem Johannesevangelium. Also wie diese Wunder zeichenhafte Bedeutung haben. Und das muss unbedingt beachtet werden. Also der Herr Jesus ist nicht gekommen, um Wunder zu tun und die sollen nun das Normale werden. Ja, wir sehen nämlich, dass er hat Wunder getan und dann auch die Apostel, aber ab dem 2. Jahrhundert verschwinden plötzlich die Wunder in der Kirchengeschichte. Und man findet Zeugnisse in der Kirchengeschichte, warum haben wir heute nicht mehr diese Wunder, wie die Apostel sie getan hatten. Und da werden verschiedene Erklärungen geboten. Also diese Zeichen waren eben geistliche Botschaften. Und dass wir sie nun in der Schrift haben, das hat schon seine besondere Bedeutung. Johannes 20. Wir bleiben also immer im gleichen Evangelium. Verse 30 und 31. Wer liest?
Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen.
Jawohl. Also diese Zeichen sind in der Schrift festgehalten worden und diese in der Schrift bezeugten Wunder sollten auch für die späteren Generationen Glauben erzeugen. Aber es war nicht Gottes Absicht, dass wir jetzt durch alle Jahrhunderte hindurch Wasser in Wein verwandeln sollten. Ja? Ich meine, Gott könnte das, kein Problem. Aber er hat es nicht gemacht. Man findet dieses Wunder nicht im 2. Jahrhundert, nicht im 3., im 4., 5., 6. und so weiter. Aber er hat diese Wunder des Sohnes Gottes im Johannesevangelium oder in den vier Evangelien niederschreiben lassen und aufgrund des Schriftzeugnisses kann Gott den Glauben im Herzen wirken, wie wir das schon in der ersten Stunde gesehen haben. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und wenn jemand denkt, ja gut, aber die Schrift, die Leute würden das lieber so erleben und dann glauben, dann gilt Lukas 16, wo der Reiche im Hades, im Totenreich, sagt, wenn doch einer aus dem Totenreich zu meinen Brüdern gehen würde, die würden dann wirklich glauben. Und Mose argumentiert, nein. Sie haben Moses und die Propheten. Wenn sie die nicht hören, dann werden sie auch nicht hören, wenn einer aus den Toten kommt. Also wer nicht bereit ist, Gottes Zeugnis, das Zeugnis des Heiligen Geistes durch die Schrift aufzunehmen, Der wird auch nicht bereit sein, auf irgendein sichtbares Wunder einzugehen. So hat Gott sein Wirken, das Wirken des Geistes, mit der Schrift eben verbunden. Gut, jetzt wollen wir uns aber noch ein paar weitere Gedanken machen über dieses Wunder. Der Speisemeister musste ja diesen Wein kosten. Vers 9. Und er wusste nicht, wie das gegangen ist, diese ganze Umwandlung. Aber wir könnten uns vorstellen, was bei ihm durchgegangen ist. Er merkt, dieser Wein ist ja viel besser als alles, was wir vorher schon gehabt haben. Also er muss viel älter sein. Das muss ein ganz edler oder älter, das muss ein alter Wein sein, der lange gepflegt worden ist. Also die ganze Sache hat viel Zeit in Anspruch genommen. Aber die anderen wussten, das stimmt überhaupt nicht. Das ging alles in einem Moment. Wasser in Wein. Aber der Wein, wenn man Wein trinkt, macht das den Anschein von einer längeren Entwicklung. Aber Gottes Sohn zeigte da seine Herrlichkeit, indem er Dinge tat, die zwar aussehen, als bräuchten sie viel Zeit, aber er hat es auf einen Schlag gemacht. So ist es auch mit der Schöpfung. Wenn Menschen ohne die Heilige Schrift an die Schöpfung rangehen, kommen sie zu Gedanken, dass die Schöpfung muss uralt sein, Milliarden von Jahren. Aber, und alles in einem langen Prozess, aber wir lesen in Psalm 33, dass es ein Fehlschluss ist, denn es brauchte keine lange Entwicklungszeit. Wer liest Psalm 33, Vers 9?
Denn wenn er spricht, so geschieht's, wenn er gebietet, so steht's da.
Ja, da könnte noch jemand eine andere Übersetzung nehmen.
Er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da.
Ja, ich will das auch mit Vergangenheit übersetzen. Sonst meint man, das geschieht immer wieder, aber es ist ein Bezug auf die Schöpfung, auf das Schöpfungsgeschehen, denn er sprach und es war. Er gebot und es stand da. Das ist ja das, was die Leute so ärgert, die nicht an den Schöpfungsbericht glauben wollen. Gott hat gesprochen und dann ist es plötzlich dagestanden. Mit einem solchen Gott können oder wollen sie nichts anfangen. Aber so war es. Gott hat seine Herrlichkeit in der Schöpfung gezeigt, dass er das Nichtseiende rufen konnte, wie wenn es da wäre. So steht es in Römer 4. Er hat das Nichtseiende gerufen, wie wenn es da wäre. Und wer hat das alles erschaffen? Eine Antwort aus dem Johannesevangelium.
Jesus.
Wo steht das? Also Johannes, ja. Im Johannesevangelium.
Im ersten Kapitel.
Klar, Kapitel 1, Vers 3, das haben wir ja genauer angeschaut. Es geht um Jesus Christus, das Wort. Wer liest nochmals Vers 3?
Das Wort von
alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist.
Also durch das Wort Gottes, durch den Sohn Gottes wurde alles erschaffen. Und nun in diesem ersten Zeichen im Johannesevangelium zeigt der Sohn Gottes seine Herrlichkeit, indem er eben das, was viel Zeit braucht, die Trauben muss man zuerst pflanzen, hegen und pflegen, dann müssen sich die Trauben überhaupt bilden, dann muss man sie ernten, dann müssen sie gekeltert, müssen sie getreten werden und dann gelagert, gehegt und gepflegt werden, bis dann die Zeit des Genusses kommt. Eine lange Zeit, aber der Herr hat das alles ohne Zeit zu benutzen ausgeführt. Und so war das eben auch mit anderen Dingen in der Schöpfung. Stellen wir uns vor, 5 Minuten nach der Erschaffung Adams hätten wir im Garten Eden zuschauen können. Und wir hätten da einen Mann gesehen, vielleicht 20 Jahre alt. oder 25. Das ist einfach in besten Jahren, voller Kraft. Aber er war erst 5 Minuten alt. Ja? Oder wir hätten spazieren gehen können in Eden und hätten all diese Bäume gesehen. Mich hätte interessiert mal die Jahresringe abzuzählen. Ja, ich meine, dieser Baum hätte den Eindruck gemacht, 300 Jahre, 200 Jahre, 50 Jahre. Dabei war alles 3 Tage alt. Das ist der Gott, der die Dinge ruft und sie stehen da. Das ist Gottes Herrlichkeit, dass er keinen Entwicklungsprozess braucht, um zu erschaffen. Und er hat es auch nicht, er braucht es nicht und hat es auch nicht so tun wollen. Und das kann man erst dann verstehen, wenn man den Sohn Gottes kennt. Ich meine auch die Frage, ja, wenn das Weltall so gewaltige Distanzen hat, von Milliarden von Lichtjahren, ja, dann wäre doch das ein Beweis, dass das Weltall eben auch Milliarden von Jahren alt ist. Also der Begriff, ich muss erklären, der Begriff Lichtjahr ist ja ein Distanzbegriff. Ein Lichtjahr ist die Distanz, die das Licht bräuchte, um mit 300.000 Kilometer pro Sekunde eben diese Distanz durchlaufen. Nun, wenn das Weltall also solche Dimensionen hat und die Sterne über Milliarden von Lichtjahren verteilt sind, dann müsste doch das auch so alt sein, wenn wir nun das Licht dieser Sterne sehen. Ja, aber da geht man davon aus, dass nicht Gott das Weltall so geschaffen hat, dass gleich das Licht auch sichtbar war auf der Erde. Das gehört mit zum Schöpfungshandeln Gottes. Also wenn man Gott ausklammert, kommt man auf ein altes Weltall. Sobald man aber Gott als den größten Faktor in die Rechnung mit einbezieht, dann haben wir das überhaupt nicht mehr nötig. Das ist eben die Herrlichkeit des Sohnes Gottes.
Und sie mühen sich ja verzweifelt, eine Evolution nachzuweisen, ob sie nun in Zentralafrika nachgraben, jetzt haben sie wieder neue alte Kiefer entdeckt und so weiter. Und behaupten dann immer sofort, es sei dann irgendein Mensch, der noch vor dem oder vor jenem gelebt hätte. Mhm.
Ja, man versucht, das Weltbild zu untermauern. Ja, und eben, sie suchen nach Sicherheit, nach Gewissheit, nach Bestätigung. Und das brauchen sie, weil eben doch eine Unsicherheit da ist. Und die Unsicherheit kann sich ja sehr erstaunlich ausdrücken. Der Film Gott würfelt nicht von Fritz Popper, den wollte man ja ausstrahlen über das deutsche Fernsehen. Und dann kam ein Veto und der Film wurde gesperrt. Darf in Deutschland nicht ausgestrahlt werden. Und dann wurde er halt als Video vertrieben, sehr erfolgreich. Aber da hatten Leute echt Angst, was der Film anrichten würde, wenn der ausgestrahlt wird in Deutschland. Weil er so evolutionskritisch ist und so gute Argumente bringt. Aber wir sehen, wie da gearbeitet werden muss. Die haben also Angst, gewisse Leute haben wirklich Angst, ihr Gebäude bricht zusammen. Und wie schlimm wäre das, wenn die Deutschen erfahren würden, dass die Evolutionslehre nicht stimmt. Ja, einer meiner Söhne hat ihn vor kurzem seinem Lehrer gebracht, als sie Evolutionsunterricht hatten, und hat ihn gefragt, ob er ihn zeigen würde. Und offensichtlich sieht er das doch nicht so gut, dass man ihn zeigen sollte. Und dann wollte er im Deutschen, wollte er einen Vortrag halten, sie konnten irgendein Thema wählen, über Schöpfung, Evolution. Und da hat der Evolutionslehrer der Deutschlehrerin gesagt, er soll das Thema nicht nehmen. Denn Die Schüler wüssten nicht, was sie dann antworten sollten. Es wäre ja schlimm, wenn diese Schweizer Schüler plötzlich in ihrem Glauben an Devotion eben Zweifel bekommen würden. Ja, so ist unsere tolerante Gesellschaft, die eben mit dem Sohn Gottes nichts zu schaffen haben will. Aber jetzt noch etwas zu, wir müssen das ja im Zusammenhang mit der Hochzeit sehen. Also der Wein ist ein Bild der Freude, haben wir schon gesagt, biblisch zu unterstreichen mit Psalm, ich gebe nur die Stelle an, Psalm 104, Vers 15. Nun, die Hochzeit ist ja ein Ereignis, das mit viel Freude die Ehe startet, aber dass dann mit der Zeit der Wein ausgehen kann, das haben viele erlebt. Die erste, die das auf das Problem aufmerksam macht, ist wer?
Maria.
Maria, die Mutter Jesu.
Die Mütter, die für alles zuständig sind.
Ja. Aber jedenfalls ist es eine Frau und Frauen haben oft mehr Empfindung für Beziehungsprobleme.
Ja.
Ja, oder ein tieferes Empfinden für Beziehungsstörungen. Nun, in diesem Fall war es auch eine Frau, die das Problem des mangelnden Weines erkannt hatte. Offensichtlich macht sie ihrem Sohn quasi wie einen Befehl. Sie haben keinen Wein. Das ist ja kein Befehl, oder? Das ist eine Feststellung. Aber man hat ja in der modernen Linguistik herausgefunden, dass man Befehle machen kann, auch ohne Befehle.
Du hast mit Blick.
Wie?
Nur mit Blick.
Nur mit Blick. Oder der Vater am Tisch. Brot. Ja. Das ist doch kein Befehl, oder? Aber es ist grammatikalisch ist es nur ein Nomen. Also, es gibt ganz verschiedene Arten, wie man befehlen kann. Oder man könnte sagen, bitte Brot. Aber man kann es noch viel schöner sagen, oder? Und sie haben keinen Wein. Und die Reaktion des Herrn, was habe ich mit dir zu schaffen? Frau. Also Frau, das entspricht dem hebräischen Gweret, Madame. Aber es ist ungewöhnlich. Also ich nenne meine Mutter normalerweise nicht Madame. Aber damit will der Sohn Gottes, der 30 Jahre ist, auf die Distanz hinweisen. Eine Mutter befiehlt ihrem Sohn, solange er ein Kind ist, aber mit 30 ist es dann schon einmal vorbei, oder? Sollte vorbei sein, schon einige Zeit vorbei sein. Ja, aber der Jesus sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen, also er will die Befehle nur aus der Hand des Vaters annehmen, zum Handeln. Nicht von ihr. Und die Reaktion der Mutter, sie spricht zu den Dienern, was irgend er euch sagen mag, tut. Das ist das letzte Wort Marias im Neuen Testament. Es gibt keinen Satz mehr von Maria, der später überliefert ist. Darum könnte man das nennen, es ist das biblische Testament der Maria. Was irgend er euch sagt, tut. Das können Sie Ihren katholischen Freunden weitergeben. Ja, das ist schön, oder? Kennen Sie das Testament von Maria? Nein, interessant. Wo kriegt man das? In welcher Buchhandlung? In der Bibel. Was irgend er euch sagen mag, tut.
Da gibt es einen Buchtitel, ne? Die Botschaft Marias an die Welt und so ähnlich.
Ja, ja, ja.
Genau das.
Ah ja, wo er darauf verwiesen wird. Schön. Gut, also Schließlich schafft der Herr Jesus Wein, der besser ist als der Anfangswein. Und da können wir auch darauf hinweisen, dass eben, wenn in einer Ehe die Freude ausgegangen ist, dann ist das nicht ein hoffnungsloser Fall. Aber der Sohn Gottes muss eingreifen in dieser Ehe. Und wenn er eingreift und seine Herrlichkeit offenbart, wird die spätere Freude größer sein als die Anfangsfreude. Dieses Wunder kann man erleben, erfahren, aber man muss wirklich zum Sohn Gottes gehen. Der Psychotherapeut kann es nicht und wer auch immer. Nur der Sohn Gottes kann da so eingreifen und eine Neuerung schaffen. Vielleicht in dem Zusammenhang, wie kommt es, dass die Freude verloren geht in einer Ehe? Es gibt ja Ehen, die sagen, Eheleute, die sagen, nach 30, 40, 50 Jahren, unsere Beziehung ist heute schöner als am Anfang. Woher kommt es denn, dass bei gewissen geht es weg und bei anderen wird es besser, tiefer?
Das ist der Segen Gottes.
Ja, aber ist man da einfach dem Schicksal überlassen? Bei gewissen gibt es einen Segen und bei anderen gibt es einen Segen nicht. Und ich spreche jetzt über christliche Ehen. Wo liegt der Schlüssel? Ja. Also, wenn eine Ehe schon mal begonnen hat, nach Gottes Gedanken, ist das natürlich eine ideale Voraussetzung, oder? So wie bei Isaac und Rebekka, 1. Mose 24. Wo ein ganzes Kapitel gebraucht wird, um zu zeigen, wie diese Ehe nach Gottes Plan zustande gekommen ist. Aber diese Ehe endete eigentlich katastrophal. Die Rebekka weist den jüngeren Sohn an, wie er den Vater, Isaac, betrügen kann. Das ist katastrophal, wie das geendet hat. Also es hat wirklich Gott geführt, begonnen und trotzdem so schlecht geendet. Woran lag das?
Sünde.
Ja, also diese Beziehung wurde nicht mehr gepflegt. Also wenn man ein Feuer hat und das brennen lässt, ja, dann erlischt es. Das ist ja normal. Und die einzige Möglichkeit, um es zu erhalten, ist immer wieder Holz nachschieben. Und so ist es auch in einem Eheleben. Wenn nicht dauernd investiert wird, von beiden Seiten her, und das braucht Energie, das braucht den Willen, den Beitrag, aber dann bleibt das Feuer und kann sich sogar entwickeln. Aber dieses Kapitel Johannes 2 macht also Mut, dass selbst da, wo der Wein aufgehört hat, da kann der Sohn Gottes eingreifen und aus Wasser Wein machen. Das war ja nicht normales Wasser, ganz gewöhnliches Wasser, sondern es war ja Wasser in diesen steinernen Krügen, Vers 6, nach der Reinigungssitten der Juden. Das war also ein Wasser, das gebraucht wurde für die rituelle Reinigung der Hände. Übrigens waren das Steinkrüge. Weiß jemand warum? Ausgerechnet Stein?
Weil es da kühl drin bleibt.
Nein. Das wär ja auch bei Ton, oder? Auch denkbar, bei großen Tonkrügen. Und dann kann man sie in die Erde einlassen und so. Nein. Nach rabbinischer Lehre ist Stein das Material, durch das rituelle Verunreinigung unterbrochen werden kann. Also zum Beispiel, wenn ein Tonkrug rituell unrein wird, muss man ihn nach der Bibel zerbrechen. Aber ein Steinkrug, wenn der rituell unrein wurde, konnte man den reinigen und weiterhin gebrauchen. Und darum hat man natürlich hier für die Reinigungskrüge eben Steinkrüge gewählt. Man hat solche ausgegraben. Man kann die in Jerusalem sehen. Da kann man sich ganz genau vorstellen, wie diese Wasserkrüge ausgesehen haben, die also 80 bis 120 Liter Wasser fasten, wie der Text uns sagt. Vers 6. Wir wissen also ganz genau, wie die ausgesehen haben. Es war Reinigungswasser.
Ja? War es so, dass man das ausgoss auf die Hände oder taten die Hände in das Wasser rein?
Nein, das wurde herausgenommen. Also. Genauso wie beim Waschbecken der Priester. Ja? Da hat man ja nicht die Hände im Waschbecken gewaschen, sondern von dem Wasser aus dem Waschbecken wurden die Hände gereinigt. Genau.
Dann war das eine Steinmetzarbeit, oder?
Denn ja, klar. Und darum ist es sehr, sehr teuer, diese. Ja, aber man hat im sadduzäischen Quartier der sadduzäischen Priester in Jerusalem hat man eine ganze Reihe solcher Steinkrüge gefunden und auch Steinbecher, weil die hatten so viel Geld und die konnten sich das leisten, so auch für den Alltag.
Hier wird ja von der Schöpfkelle gesprochen. Das heißt also, es wurde Wasser entnommen mit einer Schöpfkelle.
Ja, das Wasser wurde ja dann in Wein verwandelt.
Ja, aber im Steinkrug und dann wurde herausgeschöpft. Vers 8.
Ja.
Denn Steinkrüge sind ja logischerweise sehr schwer.
Ja, klar.
Die können ja nicht bewegt werden.
Genau. Und die haben auch nicht irgendwelche Abflusseinrichtungen gehabt. Also man hat daraus geschöpft und dann haben wir hier eben das Wasser, das zu Wein geworden war, geschöpft für den Speisemeister. Ja, also es war Reinigungswasser und das Reinigungswasser in der Bibel ist ein Bild von?
Ja, von der Taufe.
Nein, vom Wort.
Wo steht das ausdrücklich so?
Epheser
5, 25 wird gesprochen über das Reinigungsbad mit der Waschung mit Wasser durch das Wort. Die Bibel hat einen reinigenden Effekt, denn die Bibel deckt uns auf, wo wir falsch stehen. Und wenn wir dann bereit sind, unsere Schuld Gott zu bekennen, dann werden wir gereinigt. Und so ist natürlich das Rezept, dass diese neue Freude in die Ehebeziehung hineinkommen kann, ist Umkehr und Korrektur durch Gottes Wort. Darum ist es nicht von ungefähr, dass eben Reinigungswasser in Wein verwandelt wird. Da haben wir den Schlüssel für eine eheliche Wiederherstellung, ist Korrektur. Beide Ehepartner müssen sich im Licht des Wortes Gottes korrigieren lassen und eben auch bekennen, bereuen vor Gott und voreinander. Und dann kann Gott diesen besten Wein einfüllen. Ja, wir sind mit der Zeit durch.
Hat die Ziffer 6 für die Anzahl der Krüge auch noch etwas zu bedeuten? 7 ist doch an sich
die Zahl der Vollkommenheit, ja.
Weil es so ausdrücklich erwähnt wird.
Ja, genau.
Es wird keine Kennung dabei passieren.
Es ist oft so, dass man die Zahlen auch teilen kann. Das wäre also 2 mal 3. Die Zahl 2 ist die Zahl des Zeugnisses und die Zahl 3 die Zahl Gottes. Also Gottes, es ist ein Zeugnis der reinigenden Kraft des Wortes Gottes. So könnte man, das ist eine Möglichkeit, wie man diese Zahl 6 hier deuten kann. Das Zeugnis der reinigenden Kraft des Wortes Gottes. Zahl 2, die Zahl des Zeugnisses, Zahl 3, die Zahl Gottes. Ja, sonst noch etwas ganz Wichtiges zum Schluss? Ja?
Ich habe mit den Zeichen noch etwas Schwierigkeit. Also ich sehe, Zeichen ist nicht gleich Zeichen. In Johannes 20 haben wir gelesen, diese aber sind geschrieben, auf dass ihr glaubet, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, auf dass ihr glauben, Leben habt in seinem Namen. Da geht es durch diese Wunder, die hier berichtet sind in dem Evangelium,
auf das ihr glaubt, dass ihr wirklich, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Das sagt also diese Stelle aus Vers 31. Und dann haben wir dann im Markus-Evangelium, das ist scheinbar wieder ein ganz anderes Zeichen, in Vers 17, Kapitel 16, Vers 17, da steht, diese Zeichen aber werden denen, welche glauben in meinen Namen, werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufnehmen und wenn sie etwas Tödliches trinken, so wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Also fünf Stücke sind hier genannt, solchen, die glauben. Ich denke, wenn wir jetzt durch die ganze Jahrhunderte hindurch vielleicht diese Zeichen nicht mehr so sehen, glaube ich dennoch, dass Gott souverän ist und trotzdem diese Zeichen schenken kann, vielleicht auf Missionsgebiete oder wo auch immer. Gott ist souverän, also dass man nicht unbedingt sagen kann, das gibt es nicht mehr.
Nein, die Souveränität Gottes, die ist eine ganz klare Sache. Gott kann handeln, wann und wie er will. Und trotzdem erkennen wir eine gewisse Gesetzmäßigkeit, wie Gott handelt. Also die Tatsache ist einfach, dass man sagen kann, dass Gott durch die Jahrhunderte hindurch hat er nicht mehr die Wunder Jesu dauernd wiederholen lassen. Aber dass Gott in seiner Souveränität da und dort eingreifen könnte, das ist ganz klar. Aber man muss doch festhalten, das war, wenn so etwas geschehen ist, dann war das überhaupt nicht das Übliche. Also Gott hat in seinem Handeln eine bestimmte Gesetzmäßigkeit.
Ja. Man hört nur gerade so aus Zeitschriften, also vor allem aus Englischen, aus dem englischen Raum, dass in Afrika bei Evangelisationen häufig dann auch Wunder geschehen und viele Kranke auch eben gesund werden.
Ja, ich habe das zum Beispiel auch so erlebt, als ich in Togo war, in Westafrika. Da war gerade kurz vorher Reinhard Bonke am Evangelisieren.
Den meine ich aber jetzt nicht.
Ja gut, aber da wurden das, viele geheilt.
Ich weiß schon, worauf Sie hinaus wollen.
Ja, ja.
Aber ich auch von anderer Seite. Ich meine jetzt nicht von Heilungen, die eigentlich da von Herrn Bonke da vollzogen wurden.
Sondern von anderen.
Ja.
Ja. Aber das Problem ist, immer da, wo heute diese Ansammlungen von Wundern getan werden, ist es verknüpft mit charismatischen Lehren. Und das Eigentümliche ist, diese charismatischen Lehren, die weichen ganz deutlich vom geschriebenen Wort ab. Ich bräuchte mir mehr Zeit, um das zu belegen, was ich sage. Aber es ist gerade interessant, dass da offensichtlich ein anderer Geist am Wirken ist. Denn wäre es Gottes Geist, dann würde er auch die wahre Lehre, die richtige Lehre wirken. Aber warum ist es gerade immer so verknüpft mit dem Irrtum? Und da muss man eben das Fragezeichen bekommen. Da wird gesagt, ja, dort ist der Heilige Geist wirklich am Wirken. Aber warum ist dann gerade dort ein so schlimmer Mangel an biblischer gesunder Lehre? Wenn dort der Geist Gottes so besonders wirken würde, dann würde er auch gerade die richtige Lehre wirken. Denn wir haben ja heute auch diese Stelle angeführt, jener wird euch in alle Wahrheit leiten. Also gerade das Wirken des Geistes Gottes wird erkannt dadurch, dass die Gläubigen in alle Wahrheit hineingeführt werden und nicht in den Irrtum.
Ja. Ich glaube, eine Schwierigkeit besteht darin, ohne jetzt irgendjemandem was absprechen zu wollen, aber eine Schwierigkeit besteht darin, und das ist ein menschliches Problem wahrscheinlich, dass alles, was nach Wunder aussieht und was auch wirklich ein Wunder sein mag, was übermenschlich, sofort Gott zugeschrieben wird. Und das ist ja nicht automatisch, sagt ja die Bibel ganz klar, dass auch der Feind, auch Satan, große Zeichen und Wunder tun wird. Das heißt, man kann nicht, wenn ein Wunder sichtbar wird, sofort auf Gott schließen, sondern das kann auch ganz woanders herkommen.
Ja. Und wichtig ist ja, dass große Zeichen und Wunder, die sogar, wenn möglich, die Auserwählten verführen sollten, die sind ja für die Endzeit vorausgesagt.
Ja, ja.
Die gehören ja zu den Endzeitzeichen, zusammen mit Krieg, und Seuchen, Erdbeben und so weiter. Das sind also diese Dinge, die seit Beginn des 20. Jahrhunderts eben wie Geburtswehen, sagt der Herr, immer intensiver, zyklisch immer wieder kommen. Oder auch Schreckereignisse, Terrorismus in Lukas 21, immer intensiver. Und da gehört gerade das auch dazu, zu den Zeichen der Endzeit. Und interessanterweise ist gerade so, wie diese Zeichen begonnen haben, sich immer mehr zu zeigen ab Anfang des 20. Jahrhunderts. Da hat ja auch die Endzeit begonnen mit der Rückführung der ersten Juden ins Land, 1882. Und da hat auch die erste Welle begonnen mit Zeichen und Wundern.
Matthäus 24, Vers 24.
Ja. Ist so eine Stelle. Aber eben, die Endzeitrede auf dem Ölberg, oder? Matthäus 24, Lukas 21, Markus 13. Und das wird immer intensiver, aber es hat begonnen, erste Welle, Anfang des 20. Jahrhunderts, zweite Welle, 60er Jahren, dritte Welle, 80er Jahren. Und es wird immer intensiver. Aber gut, das wäre ein Thema, das müssen wir ausführlicher, um gründlich und gerecht sein zu können. Wollen wir noch beten zum Schluss?